Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Nein, ihr hört keine Live-Podcast-Folge vom Pod, sondern nur einen Audio-Einspieler. Wobei, ganz kurz habe ich drüber nachgedacht, diese Folge tatsächlich ins gar nicht so stille Örtchen zu verlegen.
Das wäre mir ein bisschen unangenehm gewesen, aber früher hat man dabei beigewohnt, wenn jemand auf dem Klo gesessen hat und sein großes Geschäft verrichtet hat.
Ja, ich gebe es zu, mir wäre das auch sehr, sehr unangenehm gewesen, aber einst war es sogar eine Ehre, dem Geschäft beizuwohnen. Ja, ihr hört gerade vielleicht gar auf dem Klo, schneller schlau, den Wissenspodcast von PM. Ich bin Anne Baum und ihr habt gerade schon den Journalisten Birk Grühling gehört. Wir tauchen heute ein in die Geschichte der Toilette. Wie alt, Birk, sind denn die ersten Toiletten und wie sah ihr Design aus?
Tatsächlich sind die schon ziemlich alt. Es gibt Funde aus der Jungsteinzeit, die sind 5000 Jahre alt und die wurden in Schottland entdeckt an einer jungsteinzeitlichen Siedlung. Und dort gab es Toilettenkammern, die abgetrennt vom Wohnbereich waren und mit Spülung vom Regen. Und in Indien gibt es 3000 vor Christus richtige Klosetts, die schon an den Po angepasst waren. Also man konnte sich hinsetzen und es war gemütlich. Die hatten allerdings keinen Anschluss an Wassergräben. Und die ersten Wasserspülungen, die kommen aus dem Palast von Knossos. Und ja, für Archäologen sind solche Funde und auch Müllgruben und Kloaken echte Fundgruben.
Du sagst, das sind Fundgruben, diese Kloaken. Was finden Archäologen und Archäologinnen denn noch darin?
Ich habe mal mit einer Forscherin gesprochen, die sogar Müllarchäologin ist. Das gibt es sogar als Spezialgebiet. Und die finden da Reste von allem, was man essen kann. Getreide, Früchten, Knochen von Tieren. Und man findet auch sehr gut, was die Leute da gegessen haben oder mit welchen Kulturen die Handel getrieben haben. Und sogar Klimaveränderungen lassen sich an diesen Pollen oder Getreidesorten, die man da findet, nachvollziehen. Und es wird noch verrückter, selbst die Darmflora haben Wissenschaftler rekonstruiert.
Gibt es denn Unterschiede zwischen der heutigen und der früheren Darmflora?
Tatsächlich gibt es einen großen Unterschied und zwar in der Mikrobenvielfalt. Das klingt ein bisschen verrückt, aber tatsächlich ist in früherer Zeit die Mikrobenvielfalt höher gewesen und damit auch die Konzentration von Bakterien, die pflanzliche Nahrung verwerten. Und dann in der Industrialisierung tauchen neue Volkskrankheiten auf und die Darmflora verändert sich. Zum Beispiel Allergien kommen, entzündliche Darmerkrankungen, Übergewicht. Und das gilt als Produkt, ja, moderner Lebenshaltung. Und die Menschen hatten aber auch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen als wir. Also heute, wir haben Probleme mit Bewegungsmangel oder Fastfood. Die hatten eher das Problem mit, ja, verdorbenen Lebensmitteln. Also man hat zum Beispiel Fadenwürmer gefunden, die im Dickdarm leben und für Durchfall und Magenschmerzen sorgen oder für starke Entzündungen im Darm. Also es war nicht unbedingt gesünder, aber eben anders.
Ja, und die Fadenwürmer klingen auch nicht sehr sympathisch. Ich finde, Toilettenarchäologie ist noch spannender als Ausgrabungen in Palästen, eben weil, wie du eben erzählt hast, man was über den Alltag, das, ich sage jetzt mal, ganz normalen Menschen erfährt. Und was ich in dem Zusammenhang auch sehr spannend finde, ist, im alten Rom hatten nur sehr reiche Menschen eine eigene Toilette. Und für die einfache oder für das einfache Populus oder das einfache Volk gab es öffentliche Klos. Die gab es in der ganzen Stadt. Und einige waren davon richtig schön mit Marmorböden, Fußbodenheizung und verzierten Säulen. Nur was es dort nicht gab, das waren Trennwände. Da saßen jetzt 50 bis 60 Römer gemeinsam auf dem Klo und unterhielten sich. Also diese Toiletten im alten Rom, die waren auch ein sozialer Ort, an dem diskutiert wurde, Geschäfte ausgehandelt wurden, Menschen aufeinander trafen, die sich vielleicht sonst nicht begegnet wären.
Total schön. Es gab auch sogar eine Schutzgöttin für Abzugskanäle und Kloaken. Mit dem schönen Namen Venus Cloacina. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und zu ihrer Ehre wurden sogar Tempel gebaut.
Venus Cloacina. Ich hoffe, ihr Tempel hatte nicht die Form einer Toilette.
Ja, ich weiß es leider nicht. Ich habe keine Bilder von Tempeln gefunden. Auch die Klopriesterinnen oder Priester stelle ich mir sehr lustig vor. Griechen hatten übrigens auch einen tollen Geschmack. Und zwar ließen die ihre Toiletten von Künstlern verzieren. Und so konnte man auf den Klo hocken und sich die Zeit mit Betrachtung von Bildern vertreiben. Und die müssen so ähnlich ausgesehen haben wie die Bilder auf den Vasen. Und das ist ein bisschen wie heute, wenn man durch Instagram scrollt.
Ja, das kennen wir auch von heute und da fällt mir gerade eine hochaktuelle Statistik ein, die ich letztens gelesen habe, und zwar fast jeder Zweite in Europa nimmt sein Handy mit aufs Klo. Natürlich hat man da auch geschaut, was konsumiert wird. Es sind vor allem soziale Medien wie Instagram. Auf Dating-Apps swipen allerdings nur rund 3% der Befragten. Na gut, aber zurück in die Vergangenheit. Wie stand es denn um die Klokultur im, nun ja, man sagt ja oft auch dunklen Mittelalter?
Die ist tatsächlich ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also es ist nicht mehr so, dass man sich auf dem Klo trifft, sondern irgendwie, die Menschen hatten ihren eigenen Nachttopf, da machten sie groß und klein rein und kippten dann den Inhalt einfach auf die Straße. Und das war ziemlich eklig und stank auch gewaltig. Deshalb schickten reiche Bürger manchmal ihre Diener vor beim Abendspaziergang und die riefen dann zum Beispiel laut in der Straße, dass niemand seinen Kackhäufchen jetzt runterschmeißen soll, wenn der feine Herr durch die Straßen läuft. Außerdem haben sie auch davor gewarnt, wenn etwas auf dem Boden lag. Und in Ritterburgen gab es auch Toilettennischen in den Burgmauern. Da konnte man seinen Hintern reinhalten und dann fiel das große und kleine Geschäft einfach in den Burggraben. Leider kann man so einen Burggraben eben auch nicht so richtig gut entleeren. Also stank es da auch und es breiteten sich auch Krankheiten aus.
Ja, das klingt wieder nicht sehr ritterlich. Ich habe mal gelesen, dass in München gegen Ende des Mittelalters bestimmt wurde, dass jeder Bürger seinen Mist noch am gleichen Tag von der Straße entfernen müsse. Das ist ein kleiner Fortschritt immerhin und ich finde auch ein bisschen München-typisch.
Ja, das blieb aber erstmal ein Griff ins Klo. Aber hast du schon mal was von den wandelnden Toiletten gehört?
Nein, aber ich stelle mir da jetzt gerade verschiedene Dinge drunter vor. Eine Toilette mit Füßen oder auf Rädern?
Es ist fast wie ein Dixi-Klo, nur für, aus ein Mensch gewordenes Dixi-Klo. Und zeitweise gab es in den großen Städten Menschen mit Stelzen, langen Mänteln und Eimern, die Bürgern anboten, hinter ihrem Umhang das Geschäft zu verrichten.
Das klingt jetzt, sorry, liebe Hörerinnen und Hörer, nach einem sehr beschissenen Job.
Total, oder? Und es wurde auch in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten nicht unbedingt besser. Also auch die Toiletten, die wir kennen, gab es in der Renaissance und im Barock noch nicht. In den Dörfern, Städten nutzte man weiter den Nachttopf und leerte ihn irgendwo hin, wieder eben auf die Straße oder so. Und in den Höfen der Könige gab es viele Zimmer, wenig Toiletten und zur Not ging man einfach in den Schlossgarten oder machte hinter die Vorhänge.
Hinter die Vorhänge, oh je. Also da will man dann nicht hinter die Vorhänge gucken. Etwas fürstlicher ging es trotzdem zumindest manchmal am Hofe zu, denn viele Fürsten, die saßen auf dem Kackstuhl, auch Lehnstuhl mit Loch genannt, und genauso wie der Stuhl heißt, kann man sich das auch vorstellen, ein gepolsterter Stuhl mit eingebautem Nachttopf. Manche Fürsten, die hielten beim großen Geschäft sogar Audienzen. Einen, von dem man das auf jeden Fall weiß, ist der Sonnenkönig Ludwig. Für seine Hofbeamten galt es gar als Ehre, dem Geschäft beizuwohnen. Man vermutet, er wollte damit seine Macht demonstrieren.
Genau, also das den Menschen beim großen Geschäft zuzugucken, war wirklich eine große Ehre, durften nur die Edelsten. Und dieser gepolsterte Stuhl mit dem Nachttopf ist gemütlich und das hat sogar einen Sinn, weil wenn man auf Toilette sitzt, braucht man länger, als wenn man sich einfach hinhockt oder ins Gebüsch geht am Feldrand. Das geht nämlich schnell, da sind die Pobacken gespreizt, der Darm unter Spannung und es fällt einfach schnell raus. Wer sich aber hinsetzt, muss mehr Zeit mitbringen, hat auch mehr Zeit zum Lesen quasi. Und deshalb wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts angefangen, sozusagen Thrönchen aus Porzellan und Keramik zu entwickeln, auf denen man besonders gut sitzen kann. Beim einfachen Volk sorgte sowas erstmal für Irritationen, aber ja, angeblich gingen nämlich bei den ersten öffentlichen Toiletten die Klobrillen noch zu Bruch, weil die Klobanausen sich einfach auf die Brille gestellt haben und dann hingehockt haben, weil sie nicht verstanden haben, dass man sich einfach auf sowas draufsetzt.
Oder sie hatten das sehr eilig, weil es ja dann wahrscheinlich schneller ging.
Genau.
In vielen Ländern in Asien oder Lateinamerika gibt es ja diese Hocktoiletten auch heute noch. Ich war mal ein paar Monate in Südostasien unterwegs und musste das leidlich feststellen. Vor allen Dingen, weil sich da die ein oder andere Mücke taumelte. Wie diese Hocktoiletten funktionieren, das erklärt ja auch wiederum mal der Name. Man hockt sich hin und verrichtet sein Geschäft in eine Rinne im Boden. Und je nach Land und Sitte sind die Toilettengänger auch nur durch kleine Holzwände voneinander getrennt. Also erstmal gewöhnungsbedürftig, fand ich.
Genau, auf manchen Raststätten in Frankreich gibt es solche Klos immer noch. Die Säulen sind übrigens nicht schmutziger als die normale Raststättentoilette. Es ist aber schon ein bisschen befremdlich. Also ich bevorzuge das Sitzen und die Schüssel und vielleicht auch noch die heimische Schüssel.
Ja, ich auch. Und mit dieser Vorliebe zum Sitzen, da geht's dir, Birk, wie den meisten Adeligen. Die waren nämlich viel offener für neue Erfindungen rund um die Toilette. Zum Beispiel erfand schon 1589 der Engländer John Harrington ein Klappklosett mit Wasserspülung. Also ein richtiger Luxus. Das muss ein höllisch komplizierter Apparat gewesen sein, aufwendig zu bauen und sehr, sehr teuer. Es gab auch nur eine Käuferin für seine Erfindung, und zwar Königin Elisabeth I. Sie ließ sich so ein edles Teil sogar in ihr Schloss einbauen.
Ja, und es wurde noch etwas am Hof erfunden, und zwar das Bidet. In Ländern wie Frankreich oder Italien ist dieses Waschbecken für den Po quasi, steht da ja in ganz vielen Badezimmern, und das spart Klopapier und soll auch noch hygienisch sein. Und manche Menschen aus Italien oder Frankreich sagen auch, dass sie es sehr unhygienisch finden, dass wir sowas nicht haben hier.
Also sehr hygienisch, weil man sich direkt mit Wasser reinigt, oder?
Genau, also das gilt bis heute als eine der edlen Varianten der Intimpflege. Es ist ein Wasserbottich mit Sitz und ja, der hat so kunstvolle Beine, hatte der früher. Heute war das sieht das ein bisschen anders aus. Früher hat man da sich aber rittlings draufgesetzt, wie auf einem Pony. Deshalb heißt Bidet auch kleines Pferdchen auf Französisch, finde ich übrigens sehr schön. Mhm. Aber das galt ganz lange als sehr pikant, weil dieses Waschen untenrum auch mit Sex in Verbindung gebracht wurde und häufig auch in Bordellen stand. Erst viel später wurde das sozusagen zum normalen Badezimmermöbel, wie wir es heute sozusagen auch aus französischen Hotels teilweise kennen.
Mhm. Wo wir gerade schon einen Ausflug zum Po abputzen gemacht haben. Wir haben sehr viel über Design und das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Klos geredet. Was ist denn die Kulturgeschichte des Abputzens? Was hat denn da einen Blick in die Geschichte?
Also meine Lieblingsabputzvariante kommt von den Römern. Und zwar, hattest du ja schon gesagt, man sitzt da mit vielen zusammen. Man teilt sich aber auch quasi so eine Art Klo- oder Po-Bürste. Und zwar war das ein Stock, da war ein Schwämmchen dran und damit hat jeder seinen Hintern abgeputzt. Damit das nicht ganz unhygienisch wurde, gab es einen Eimer mit Salzwasser. Und ja, damit hat man sich das wieder, hat man so ein bisschen sauber gemacht, das Ding. Und das hieß Tersorium, hieß dieses Ding, genau. Und im Mittelalter nahm man dann wahrscheinlich eher Stoffreste oder Stroh, je nach das, was man zur Hand hat. Und ja, in manchen Fäkalgröben, in Herrenhäusern, in Schlösschen hat man auch so bestickte Stoffdecken gefunden. Die waren wirklich großer Luxus und wurden wahrscheinlich auch wieder gewaschen.
Bestickte Stoffdeckchen.
Genau.
Das ist fast so luxuriös wie Klopapier. In China gab es übrigens schon im 8. Jahrhundert Papier speziell für den Po. Und das Klopapier, wie wir es heute kennen, ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Und zwar 1887 kam in den USA das erste kommerzielle Toilettenpapier auf den Markt. Auf der Rolle, nicht als einzelnes Papierstück abgepackt. Und die Blattgröße, die war 13 x 17 cm, die gab es ab 1890 in England und in den USA. Aber sagt Birk, jetzt wissen wir, seit wann es das Klopapier gibt, aber wen verdanken wir unsere heutigen luxuriösen Klos?
Ja, und zwar ist es Alexander Cummings. Und zwar hat der 200 Jahre später einfach alte Erfindungen kombiniert und verbessert. Und er hat eine Wasserspülung eingebaut und ein doppelt gekrümmtes Abfallrohr, den Siphon. Und lagen die Haufen weiter weg. Es hat nicht mehr so gestunken. Und dazu kam dann noch 1877 sowas wie ein Spülkasten. Und irgendwann haben wir dann WCs, wie wir es heute kennen, bekommen. Also die sind ungefähr, ich würde jetzt sagen, 150 Jahre alt ungefähr.
Und wie die aussehen, das haben wir alle vor Augen.
Genau. Klopapier, Spülung, Schüssel, alles klingt ziemlich selbstverständlich, aber nach so einer langen Geschichte, man vergisst dabei, dass es immer noch Menschen gibt, die keinen dauerhaften Zugang zu Toiletten hat. Aber die Klo-Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es gibt immer noch Innovationen.
Ja, so eine Innovation durfte ich zum Beispiel in Japan erleben. Dort hatten die Toiletten oft einen Föhn, eine Wasserbrause und wurden beheizt.
Also der Föhn nach der Benutzung der Wasserbrause, oder?
Oh. Der Föhn nach Benutzung der Wasserbrause. Ja, der war danach, glaube ich. Aber die Heizung war, wenn man sich draufgesetzt hat. Fand ich anfangs sehr irritierend.
Sehr schön. Ich habe ja tatsächlich von einer Toilette gelesen, die Vitalwerte des Besitzers und Draufsitzers analysieren soll. Zum Beispiel den Urin. Und so kann man morgens schon nach dem Blutzuckerspiegel zum Beispiel schauen und zum Beispiel chronische Krankheiten wie Diabetes besser begleiten oder auch neue schneller erkennen. Ich weiß nicht, wie weit da die Entwicklung ist, aber klingt auf jeden Fall nach einem guten Accessoire im Smart Home.
Ja, ich bin gespannt, wie wir Ende des Jahrhunderts auf was für Klos wir sitzen werden, was für Hightech-Dinger das sind. Und damit danke dir, Birk, für die Einblicke in die Geschichte der Toilette. Ich habe gelernt, Toiletten gibt es schon sehr lange in verschiedenen Variationen und sie verraten manchmal auch was über das soziale Gefüge innerhalb einer Gesellschaft. Und wer schon einmal in öffentlichen Orten unterwegs war, ein kleiner Tipp. Ich war zum Beispiel letztens in einer Uni-Toilette und habe mir die Zeit genommen, die Sprüche an den Wänden durchzulesen. Dort wird über Politik debattiert und das Leben philosophiert. Ich fand, das war richtige Kunst, also Klokunst. Nun ja, also wer jetzt noch Lust auf mehr Wissenschaft bekommen hat, es ist nie ein Griff ins Klo, das PM Schneller Schlau Magazin beim Kiosk zu kaufen.